SRF 1.
SRF 1.
Wenn es von aussen dunkel wird und man so in den Himmel aufschaut, vielleicht sogar die Sterne zählt, dann fühlt man sich meistens plötzlich sehr klein. Vor allem, wenn man so denkt, dass das Weltall scheinbar, wir wissen es ja nicht besser, unendlich ist. Aber wirklich wissen, tun wir ja nur einen kleinen Teil. Und darum wird geforscht. An der Uni Bern zum Beispiel gibt es die Weltraumforschung seit mittlerweile genau 50 Jahren. Schweizer Instrumente sind mit unzähligen Weltraumsonden mitgeflogen und haben wertvolle Daten geliefert. Die Schweiz trägt also seit 50 Jahren viel zu der Weltraumforschung bei. Aber wieso eigentlich? Was hat die kleine Schweiz im grossen Weltraum zu suchen? Wieso sind wir überhaupt dabei? Und wieso ist die Schweizer Forschung in Sachen Weltraum so begehrt? Das hören wir diese Stunde im Treffpunkt. Und zwar vom Leiter vom Physikalischen Institut von der Uni Bern, der schon viele Weltraummissionen begleitet hat, und einem passionierten Sammler von Gegenständen, die alle irgendetwas mit der Raumfahrt zu tun haben, und einem Kurator von Weltraumausstellungen. Das alles in dieser Stunde. Am Mikrofon auf der Erde, der Stefan Segenthaler. Guten Mittwochvormittag. Trisha Yearwood, Roseanne Cash, 7-Year-Ache, da auf SRF 1, um 7 Minuten nach der 10. Das Weltall, das ist bekanntlich gross, unfassbar gross. Die Schweiz weniger. Und gleich mischt die Schweiz gross mit, wenn es um die Weltraumforschung geht. Seit genau 50 Jahren wird beispielsweise an der Uni Bern geforscht. Seit dem Oktober 67 schon. Seit 50 Jahren. Unglaublich lange Zeit. Der Nicholas Thomas ist bei uns im Studio, Leiter vom Physikalischen Institut von der Universität Bern. Und er sagt, der richtige Durchbruch, der ist schon gekommen mit der Schweizer Beteiligung bei der Mondlandung im 69. Und jetzt, weil der Nicholas Thomas von England kommt, wechsle ich ins Hochdeutsche. Nicholas Thomas, so falsch ist es ja nicht, wenn ich sage, dass auf dem Mond 1969 noch vor der berühmten US-Flagge eine Berner Flagge ausgerollt wurde.
Eine Berner Flagge kann man nicht ganz genau sagen. Es war ein wissenschaftliches Experiment. Mhm. Johannes Geis hat verhandelt ein bisschen mit der NASA und hat eine Folie vorbereitet und die Astronauten haben das mitgenommen und haben das ausgerollt auf dem Mond und hat durch diese Folien Teilchen gesammelt. Mhm. Und dann ist Herr Aldrin hat das zurückgeschraubt und zurückgebracht und wir haben das analysiert in Bern. Und da gibt es immer noch ein paar Stücke da in hoher Sicherheit.
Okay. Ich wollte gleich sagen, also das ist sicher sehr, sehr wertvoll, dann solche Gegenstände.
Ja, für Sammler, ja, schon.
Das ist ja eigentlich neu für viele Leute in der Schweiz, dass sie jetzt hören, ja, da war irgendein ein Stück Folie von der Schweiz noch vor der US-Flagge auf dem Mond. Wieso ist das nicht so bekannt? Haben das die Amerikaner so ein bisschen...
Das würde ich nicht sagen. Es ist, ich weiß nicht ganz genau, aber man muss natürlich Werbung machen und manchmal, und auch, ich finde auch, seit ich in der Schweiz bin, denn die Schweizer sind manchmal ein bisschen bescheiden.
Okay, dann liegt es vielleicht an dem.
Das ist, man macht kein großer Tara, aber auf die andere Seite, wir machen jetzt immer noch sehr gute Dinge da hier in die Schweiz und das ist ganz wichtig.
Da sprechen wir noch darüber in dieser Stunde. Sie sagen ja auch, bei jeder europäischen Raumsonde ist irgendwo ein Stück Schweiz mit dabei. Warum mischt die kleine Schweiz im grossen Weltall mit?
Well, das hat eine geschichtliche Teil. Die Schweiz war ein Gründungsmitglied von der Europäischen Raumfahrtagentur.
Von der ESA.
Von der ESA, ja. Und gleichzeitig, ich glaube, dass alle in die Schweiz haben ein Interesse auf die kulturelle Aspekt, wo sind wir, wie funktioniert das Universum, welche Prozesse läuft da im Universum. Und ich glaube, das ist ein Teil, ist ein Grund, warum die Schweiz mitmischt, sozusagen.
Also, es ist quasi klar, wir wollen wissen, was da draußen ist. Es ist die Neugierde. Aber was hat dann die Schweiz davon? Also ganz konkret, wenn wir uns beteiligen an solchen Experimenten?
Es ist nicht nur das Weisheit von diesen Experimenten. Wenn wir bauen neue Experimente für Raumfahrtforschung, dann entwickeln wir neue Technik. Mhm. Diese Technik, manchmal kann verschiedene Industrien das benutzen. Da gibt es eine sogenannte Knowledge Transfer.
Mhm. Also ein Wissenstransfer.
Wissenstransfer, ja, genau. Und wir machen auch eine Ausbildung auch von Ingenieure, junge Techniker und auch Lehrlinge bei uns in Bern. Zwei Lehrlinge pro Jahr kommen von Bern aus. Und es ist auch ein Magnet für Studenten. Studenten sind sehr interessiert und Kinder sind sehr interessiert in Planetenforschung, unser Sonnensystem. Die bekommen das in die Schule. Meine Kinder sind jetzt 10 und 12 und die haben, als die 8 oder 9 war, die haben eine ganze Woche über Planeten gesprochen mit der Lehrerin.
Aber mit Ihnen als Vater wussten Sie sicher schon alles, oder?
Ein bisschen schon, ja.
Gehört ja dazu. Speziell finde ich noch, wir sind ja umgeben von großen Weltraumplayern, sage ich mal. Das ist klar, die USA, Russland, China mischt natürlich auch mit. Dann Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien. Was kann die Schweiz, die kleine Schweiz, bieten, was andere Länder nicht können?
Well, oft wir fokussieren auf bestimmte Gebiete. Man kann nicht alles machen, wenn man relativ klein ist wie die Schweiz. Mhm. Aber wir versuchen Wissenschaft, gezielte Wissenschaft. So zum Beispiel in Bern haben wir fokussiert auf sogenannte Massenspektrometern.
Mhm. Vielleicht kurz Massenspektrometer, was ist das genau?
Was ist das? Das ist eine, man versucht die Zusammensetzung von zum Beispiel ein Gas herauszufinden. Mhm. So, wenn man geht zum ein Komet, wie die Rosetta-Mission zum Churyumov-Gerasimenko, die Berner, Hans Balsiger und Katrin Altweg, haben ein Gerät gebaut, die im Prinzip, die haben versucht, das Komet zu riechen. Mhm. Okay? Und haben festgestellt, dass da gibt es verschiedene Moleküle. Und das ist ein Massenspektrometer benutzt.
Das heißt also, die Schweiz kann auf ganz kleinen, spezifischen Gebieten extrem viel bieten, was andere Länder nicht können.
Genau das.
Es geht also um Präzisionsarbeit, um Experiment, um kleine Teile, die Grosses bewirken. Und so Teile haben wir auch im Studio mitgebracht, von einem, der die Teile sammelt und damit sogar ein Schweizer Weltraummuseum eröffnen. Was ihn dazu bewegt, hören wir jetzt gleich im Treffpunkt. Und übrigens immer sehr willkommen eure Fragen zum Thema Schweiz im Weltraum. Wenn ihr etwas möchtet wissen, euch etwas schon lange Wunder nimmt, dann schreibt uns das via Mail ins Studio auf srf1.ch.
So pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. I need to feel you close to me.
Work from 9 to 5. It felt boring and uninspired, a revolution I desire. I didn't have to wait too long as I got my first smartphone. My life was shifting really fast. 9 to 5, got a thing of the past. But now I'm dreaming of my former life, of a job from 9 to 5. I need my friends right after 5. They are keeping me alive. I connect here with smart machines. Got attracted by their streams. But it's not what I thought I'd get from this worldwide far-reaching net. Now I'm dreaming of my former life, of a job from 9 to 5. I need my friends right after 5. They are keeping me all day round, about 24 hours on alert. I'm telling you, it starts to hurt. And now I'm dreaming of my former life. Have a job from 9 to 5. I need my friends right after 5. They are keeping me alive.
Wir haben es vorhin gehört, im Treffpunkt hier auf SRF 1, rund um die kleine Schweiz im grossen Weltraum. Kleine Teile können im Weltraum oben ganz grosse Wirkung haben. Das weiss auch unser zweiter Gast hier bei uns im Studio, der Guido Schwarz. Er kommt aus dem Kommunikationsbereich, ist aber schon seit Jahren mit einem Bein und vollem Herz im Weltraum, wenn ich das mal so sagen kann. Als Sammler und Kurator sammelt er nämlich Teile, die im Weltall sind, unterwegs waren oder die irgendetwas damit zu tun haben. Guido Schwarz, wie viele Teile habt ihr in eurer Sammlung?
Also ich habe aufgehört zu zählen, aber es sind weit über 1000 Sachen, die ich habe.
Unendlich wie das Weltall, fast, ja, kann man fast sagen. Ja. Ihr habt verschiedenste Objekte eigentlich so ein bisschen dabei. Man sieht das auch bei uns auf der Facebook-Seite von SRF1. Das ist zum Beispiel so ein spezielles Buch mit einem roten Deckel und Seiten, die schon so ein bisschen braun sind. Ja. Was ist das genau für ein Buch?
Also auf das bin ich besonders stolz. Das ist eine Originalausgabe, eine amerikanische Erstausgabe vom Jules Verne, im Roman «Von der Erde zum Mond». Und das ist eigentlich so ein bisschen der Auslöser von all dem, was man heute sieht, rumfliegen im Weltall.
Mhm. Und dann steht gerade vor mir auf dem Mischpult hier so ein Händchen.
Ja.
Es sieht aus wie die Hand von einem Astronaut, fast ein bisschen, der da auf dem Mischpult steht. Sieht man bei uns auf Facebook das Foto. Wer hat den Händchen gedreht?
Der ist von einem südafrikanischen Weltraumtourist gedreht worden. Nicht im Weltall, das war nur im Training gewesen. Und zwar ist das ein sogenannter Sokol-Raumanzug, Handschuhe. Und
darf ich da schnell unterbrechen?
Marietta Thomas
schnell in die Sendung reinplatzen. Ich hätte hier ein Probierchen. Weltraumfood.
Also für die.
Weltraumfood, Quinoa-Salat mit Gemüse und Makrele.
Ich würde mich gerne dran, dass sie während der Sendung überrascht
wird. Extrem intensiv.
Das schmeckt nach Vanille, aber ich glaube, das ist dein Parfüm.
Ich glaube, das ist okay.
Also ist das die Weltraumnahrung, die ich da vorne...
Das ist echt ein Space Food, ja.
Danke, Marietta, für die Überraschung. Sehr nett. Ein Güppli noch gerne. Ja. Also ich probiere jetzt mal.
Ja,
ich kann vielleicht schnell beschreiben, was ich hier esse.
Ja, also das ist echt ein Space Food. Es gibt ja immer wieder mal, dass die Leute sagen, ja, ich habe da Space Food gegessen, nämlich so die Glasse, die ich früher trocknete, das ist natürlich kein echtes Space Food. Aber das, was man da sieht und was hier... so schlimm ist es nicht.
Mal.
Das ist echt ein Space Food, das heute auch an Bord von der ISS die Astronauten essen.
Oh, die Arme. Es fischelt.
Ja, es fischelt. Es hat natürlich Fisch drin.
Nein.
Ja, das ist jetzt so.
Marietta, merci.
Es
kommt alles zurück.
Kommst du es dann zum Mittag?
Also ist jetzt schon nicht der kulinarische Höhenflug. Also
wenn man's
Quinoa habe ich sehr gerne, ja, oder? Aber ja, das ist wirklich so ein bisschen, mir erinnert jetzt noch das Militär, wo man so Büchser-Johnny hat gegessen, aber jetzt hier einfach mit Fisch.
Ja, ich würde sagen, es ist sicher viel besser als das, was man früher im Weltall gegessen hat.
Mhm.
Die Russen vor allem, die haben dann Taubenahrung gehabt. Da hat man zum Beispiel Fleischpüree mit Kartoffelstock in der Taube gehabt und einfach aufgewärmt. Und das sind speziell zubereitete, von Sternenköchen zum Teil zubereitete Menü, wo oft Astronauten auf ihre Geschmäcker zubereitet werden. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Menü, das gemacht worden ist für Samantha Cristoforetti, italienische Raumfahrerin.
Da hat man extra für sie so ein Menü kreiert?
Genau.
Wow. Und das ist dabei rausgekommen. Also ich bin immer noch, ihr merkt es, ich bin noch nicht so über... Aber es vielleicht liegt so daran, dass ich nicht so gerne Fisch habe. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Mir nimmt nämlich Wunder, wie kommt man zu all diesem Zeug? Weil ihr seid ja selber, kommt ihr aus der Kommunikationsbranche, ihr seid ja nicht Astronaut. Wie kommt man zu all diesen Gegenständen und zu diesem Wissen?
Also einerseits natürlich mich fasziniert, seit ich ein Kind war. Also meine ersten Erinnerungen gehen schon zurück, als ich noch Viewmaster hatte. Das sind so 3D-Scheiben, die man da in so einen Guckapparat rein tun konnte. Und dort habe ich die Astronauten gesehen. Und das hat mich eigentlich seither immer fasziniert.
Und also von der kommt Leidenschaft und von wo aber dann Gegenstände?
Und Gegenstände, die kommen aus verschiedensten Richtungen. Einerseits gibt es auf der amerikanischen eBay-Seite speziellen Bereich, wo es um Weltall geht. Space Exploration. Da hat es natürlich viel Zeug drauf, was mich nicht interessiert, aber ab und zu hat es auch drauf ein. Und da gibt es Auktionen, es gibt natürlich Sammlerkollegen, die man kennt, es gibt auch weltweit natürlich Space-Museen, wo man Leute kennt, die mit dem zu tun haben. Und mit der Zeit, es braucht einfach auch sehr, sehr viel Zeit, zum investieren, um eigentlich eine gute Sammlung anzubringen.
Und vermutlich auch Connections, die man ein bisschen muss haben. Sagt ihr mir vorhin schnell, das sieht man bei uns nicht im Internet, aber hat mir das schnell gezeigt, auf eurem Handy, so ein Foto von einer Konsole, die ihr habt, aus dem Kontrollzentrum von Apollo-Missionen.
Genau.
Und da habe ich natürlich sofort gewusst, was zahlt man für so etwas? Ihr habt mir einen Betrag genannt.
Ja, also in der Regel über Preisen als Sammler reden wir eher nicht, aber es ist...
Darum überlasse ich es euch.
Sag jetzt mal, es sind doch ein paar Tausend Dollar gewesen.
Wo ich jetzt aber eben, und das ist der Punkt, wo ich das Gefühl habe, es müsste doch viel wertvoller sein. Also das ist schon etwas exklusiv.
Aber das ist ja immer eigentlich bei Sachen, die gesammelt werden. Der Wert ist eigentlich nicht der finanzielle, sondern der historische, der dahinter ist. Oder eine Geschichte, die erzählt wird damit. Häufig ist es so, zum Beispiel auch das Stück, das ich da habe, dass das Teil, wo von einem Raumanzug, von einem Apollo-Raumanzug ist, das ist so ein Connector, wo der Schlauch angeschlossen worden ist.
Mhm.
Und wenn man das so da sieht, findet man, ja, was soll das?
Es sieht aus wie so eine Mutter, eine Art, oder? Wo man einfach in Blau.
Also und ich sage jetzt mal, wenn man das irgendwo in einer Vitrine anstellt, das interessiert niemanden. Aber wenn man dann die Geschichte dahinter und das Wissen dahinter hat und sieht, um was geht es überhaupt, dann fängt es an spannend zu werden und das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, der grosse Wert bei diesen Sachen.
Und ihr wollt ja all diese Sachen nicht einfach nur da ins Radiostudio bringen, sondern ihr möchtet die Öffentlichkeit zugänglich machen. Ihr habt darum auch ein Schweizer Space Museum geplant, also das Museum, wo die Gegenstände ausgestellt werden. Nächstes Jahr, oder ja, wenn ich richtig bin, sollte das etwa eröffnet werden?
2019 ist jetzt die erste grosse Ausstellung geplant. Da sind noch verschiedene Sachen davon abhängig. 2019 ist ja 50 Jahre Mondlandung.
Mhm. Warum passt das gerade so gut zur Schweiz?
Ja, also einerseits finde ich natürlich, das ganze Thema Space, das ist das ist einfach faszinierend. Das sieht man ja auch, wenn man heute in die Werbung schaut oder irgendwie im Fernsehen einschaltet. Überall kommt Space. Space hat einerseits so eine Facette, dass man inspiriert wird, dass man irgendwie auch kann, selber den Gedanken anhängen kann. Sich überlegen, was ist da aussen eigentlich. Das ist sicher mal ein schöner Teil. Und dann deckt es natürlich ganz viele wichtige Bereiche ab von unserem Leben. Von Technik über Mathematik, Physik, Medizin, Biologie, Geologie. Das hat ganz viele Facetten drinnen. Also das ist spannend. Und ich glaube, die Leute fasziniert es.
Und so kommt das grosse Weltall in einer kompakten Form zu uns in die Schweiz. Danke für den Moment, Guido Schwarz. Wir kehren das Ganze jetzt wieder um, schauen nicht auf das Weltall in der Schweiz, sondern auf die Schweiz im Weltall und schauen, wo die Schweiz in Sachen Weltraumforschung eine wichtige Rolle gespielt hat. Schon bei einem konkreten Projekt beispielsweise, wir haben es schon ganz kurz angeschnitten vorhin, geht es um die Vermessung von einem Komet, respektive quasi um die Messung, wie das der schmeckt. Wir wissen jetzt dank einer Schweizer Entwicklung, dass er nach faulen Eiern schmeckt. Was uns das Wissen bringt, wir hören es gerade.
My baby. cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala sabores. Baila, 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 bailame esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte, que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra, que te sepa que te ha bailado. Baila, 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 bailame esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba, esta guitarra.
Gypsy Kings auf SRF 1 mit Baila May im Treffpunkt. Die Szene hier, die kennen wir alle sehr gut.
Bonjour, de l'espace, merci und willkommen. Buongiorno, dello spazio. Bonjour, Monsieur Luton.
Bonjour, Monsieur Nicolier, c'est Adolf Oggi. Grüß Gott, Freude herrscht, Monsieur Nicolier.
Ja, Schweizer Beteiligung im Weltall, die beschränkt sich aber nicht nur auf Astronaut Claude Nicolier. Auf praktisch jeder europäischen Raumsonde ist auch irgendeine Entwicklung aus der Schweiz mitgeflogen, sagt der Professor Nicholas Thomas, Direktor vom Physikalischen Institut von der Uni Bern. Nicht nur das Sonnensegel aus Bern, auch bei der Mondlandung 69 noch vor der US-Flagge ist ausgerollt worden auf dem Mond, auch Massenspektrometer oder hochauflösende Kameras gehören da dazu. Wir haben jetzt zwei Beispiel für Schweizer Beteiligung. Das eine, und da wechsle ich jetzt wieder auf Hochdeutsch, das hat mit der Rosetta-Mission zu tun, wo es darum ging, den Kometen Jury zu umkreisen. Man hat da Daten gesammelt und festgestellt, dieser Komet riecht nach faulen Eiern und Baumrinde oder irgend sowas.
Ja, das ist eine große Mischung von Chemikalien da auf Rosetta.
Aber was bringt einem das, wenn man das... Also es ist witzig, wenn man weiß, der riecht nach faulen Eiern, aber was bringt einem das?
Ehrlich gesagt, das ist nur ein Teil, das wir bringen da vor das Publikum, das spannend zu machen. Mhm. Aber da war wichtige wissenschaftliche Ergebnisse auch, dass wir gewonnen haben. Der Punkt ist, ich habe zwei Beispiele. Wir haben die Isotopverhältnis gemessen. mit diesem Massenspektrometer. Wir haben festgestellt, dass Kometen haben nicht das die meisten Wasser zur Erde gebracht. Das war ein ganz großes wissenschaftliches Thema. Wie ist der Wasser zum Erde gekommen? Mhm. War das ursprünglich hier? Welche Quelle war da? Und ein Konzept war, dass das Wasser ist von Kometen gekommen. Aber wir haben durch diese Isotopenverhältnisse festgestellt, dass das ist eher nicht der Fall.
Also eine Theorie quasi. Also
eine Theorie weggenommen. Und die andere Ding ist, dass wir haben auch Aminosäure gefunden bei Chury.
Mhm. Und das bedeutet?
Und das bedeutet, dass wir haben vielleicht, Aminosäure sind die Bauteile von Leben. Und dann vielleicht haben wir, es kann sein, dass nicht alle die Wasser ist von Kometen gekommen, aber vielleicht die Bausteine für das Leben sind von Kometen gekommen. Und diese Art von Erkenntnisse sind für uns Futter für Modellrechnungen und festzustellen, woher kommen wir.
Vor einem Jahr hat es im Zusammenhang mit dieser Rosetta-Mission dann so geklungen. Das war großer Applaus im Hörsaal in Bern. Was war das für ein Moment, wo das so geklungen hat?
Ja, das war das Ende der Mission. Wir haben die ESA hat gesagt, okay, die Mission kann nicht weiterlaufen, weil da gibt's nicht genug Energie. Und so wir haben beschlossen, die Raumsonde auf dem Komet zu landen.
Aufschlagen zu lassen.
Es ist ein Absturz auf der Komet. Wir haben oft über Landung gesprochen, aber es war keine Landung.
Also ein kontrollierter Absturz, könnte man so sagen. Eine andere Mission war die ExoMars-Mission. Da hat die Schweiz die Marskamera Cassis geliefert, mit einer unglaublichen Auflösung. Sie haben mal ein gutes Beispiel gesagt, es wäre möglich, mit dieser Kamera ein Auto, das in Bern steht, von Zürich aus zu fotografieren und man würde das Auto sehen.
Ja, es ist vielleicht ein großes Auto, ja, sagen wir das so. Aber die Auflösung ist typischerweise, es ist 2 Meter pro Bildpunkt von einem Abstand von ungefähr 180 Kilometer.
Das ist also eine ganz große Auflösung, wo es dann darum geht, die Marsoberfläche
zu fotografieren. Und auch in Farbe und im Stereo.
In Stereo?
Im Stereo, ja.
Ich kenne das nur von der Musik.
Ja, es ist, man kann man bekommt die dritte Dimension. Man hat die Topografie. Und wir haben da in Bern einen Rotationsmechanismus gebaut, sodass wir können über die Oberfläche fliegen, schauen in eine Richtung, dann drehen wir und schauen wir von die andere Richtung. Mhm. Und dann haben wir zwei Bilder von zwei verschiedenen Winkeln und dann können wir die dritte Dimension, die Topografie, ausrechnen.
Und das Spezielle ist ja eigentlich immer, und das fasziniert mich so, wenn Sie solche Dinge entwickeln, sei das jetzt ein Massenspektrometer, um Gase zu messen oder Atmosphären zu messen oder eine hochauflösende Kamera, es ist immer so, man baut das Teil und dann liefert man das ab und dann hat man keine Kontrolle mehr darüber. Also es muss funktionieren. Das muss ein schreckliches Gefühl sein, weil es ist ja nie alles immer perfekt.
Das stimmt. Und ich war bei der Start von ExoMars, von der Trace Gas Orbiter, der Spurengas Entdecker, ich glaube.
Frei übersetzt.
Und das war auf einer Proton-Rakete von Baikonur. Mhm. Und man ist 4 Kilometer weg von der Rakete. Und wenn bei der Start, es ist unglaublich, was für ein Rauschen und wie der Gesamtboden bewegt durch diese Rakete. Und dann man denkt, dass mein kleines Experiment ist oben da drauf. Man kann es kaum vorstellen, dass das überlebt. Und dann, wenn man das einschaltet, ein paar Wochen später, und die ersten Daten kommen, dann gibt es ein großer wow, man, wir haben das geschafft. Es hat funktioniert, es hat das überlebt, es hat das. Das ist. Ja,
große Gefühle.
Ist ein großes Gefühl. Mhm.
Aber die Angst, dass man einen Fehler irgendwo drin hat im System,
oh, ja,
das muss riesig sein.
Das hat man. Und bei dem ersten Bild, das wir gemacht haben mit Cassis, als Beispiel, wir hatten Schwierigkeiten, das Gesamtding im Fokus zu bringen.
Mhm. Und es war nicht scharf.
Wir hatten Angst dafür. Mhm. Das Problem war, dass unser Testgerät war nicht gut genug. Mhm. Und wir mussten einen Test entwickeln, ganz am Ende festzustellen, ob wir in die richtige Fokus waren. Wir haben dann gedacht, ja, ist okay, wir können das liefern. Und dann bei dem ersten Bild haben wir gesehen, Mann, das ist scharf. Fantastisch. Ja.
Gott sei Dank ist das scharf. Ja.
Sonst mussten wir Herrn Nicolier nochmal haben dafür. Mhm. Weil er hat die Hubble Space Telescope repariert, natürlich, das wegen dieser.
Ja, aber Nicole geht es nur einmal.
Ja, genau.
In diesem Sinne. Ja, jetzt apropos Fokus, wir sind ein bisschen weggekommen vom Fokus, Schweizer Spur im Weltall, aber trotzdem, wir haben gehört, oder? Dank wirklich hochpräziser Forschung ist es dann eben nachher möglich, dass man zum Beispiel von einer Marsoberfläche nicht einfach nur ein Foto hat, sondern ein scharfes Foto und sogar noch ein dreidimensionales. All das also nur möglich dank Forschung aus der Schweiz. Wir schauen jetzt gerade noch ein bisschen in die Zukunft, weil nächstes Jahr da ist eine Weltraummission geplant, die unter Schweizer Leitung durchgeführt wird. Unser Studiogast, der Nicholas Thomas, sagt, das ist eine Sensation. Wieso? Jetzt noch ganz im Treffpunkt. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Schweiz redet mit bei der Weltraumforschung schon seit 50 Jahren und ist auch bei der Mondlandung 69 schon ganz vorne mit dabei gewesen, aber auch er immer wieder bei der Mission ExoMars zum Beispiel, wo man die Oberfläche vom Mars hat analysiert, in 3D sogar, und auch bei anderen Missionen, wo man quasi hat Gas gemessen mit so Massenspektrometer. Also es gibt immer wieder Teile, die aus der Schweiz raus ins grosse Weltall aufgeschickt werden und dort einen bestimmten Zweck müssen erfüllen. Und wir werden das auch weiterhin machen und mitreden im Weltall. Wir werden einen Blick in die Zukunft. Zum Beispiel 2019, da sind wir jetzt noch in der Schweiz, da soll es nämlich als erstes ein Swiss Space Museum geben, das erste so in dieser Form in der Schweiz, initiiert von unserem Gast im Studio, Guido Schwarz, Sammler von Weltraumobjekten. Was wäre denn so ein Thema von der ersten Ausstellung, die ihr möchtet machen?
Ja, das ist ja 2019, ist 50 Jahre Mondlandung Apollo 11. Mhm. Und das ist ein absolut faszinierendes Thema. Einerseits historisch gesehen, dann aber auch, wenn man schaut, in welcher kurzen Zeit, dass die Mondmissionen gemacht worden sind. Also Anfang 60er Jahre hat der Kennedy damals gesagt, wir fliegen zum Mond. Und Ende 60er Jahre war man da. Da hat man ganz viel Innovation drin gehabt. Eigentlich das, was wir auch laufend jetzt eben in den Universitäten haben, wenn man etwas entwickelt, wieder neue Sachen. Man ist gelandet auf dem Mond, und das Faszinierende finde ich auch, der Mond, den kann man am Himmel sehen, und da hat man auch eine Verbindung, wenn man dort durchschaut.
Das Museum soll ja auch ein bisschen zum Träumen einladen. Was für Träume für die Zukunft von der Weltraumforschung habt ihr so ganz persönlich? Möchtet ihr selber mal ins Weltall oder irgendwo auf dem Mond oben ein Museum eröffnen?
Also ich denke, einerseits, was ich natürlich persönlich mal selber miterleben, ist ein Flug ins All. Wobei, da weiss ich nicht, ob das
vielleicht noch drin liegt.
Ja, es gibt es ja im Moment immer noch nicht so richtig, ausser früher hat man können mit der Soyuz mitfliegen, aber das ist eine ziemliche Stangengeld, das man abdruckt.
Also hat man fast Raketen gekauft.
Aber für die Forschung und auch die Zukunft, was soll passieren? Also was natürlich spannend wäre für mich, ist wirklich, wenn es eine Mondbasis gibt. Die ESA hat ja das Thema auch schon aufgegriffen. Russland will so etwas machen. Auch China will zurück zum Mond. Und das fände ich schon sehr faszinierend.
Nicholas Thomas, ein Blick in die Zukunft bedeutet aus Schweizer Sicht ja auch ein Blick auf Cheops. Das ist die erste Weltraummission unter der Leitung der Schweiz. Sie sagen, das ist faszinierend und das ist der Wahnsinn, dass die Schweiz so etwas leiten kann. Können Sie uns kurz sagen, um was es geht bei Cheops?
Cheops macht die Messungen von Exoplaneten und misst die Durchmesser von diesen Planeten.
Also Exoplaneten sind?
Exoplaneten sind die Planeten, die kreisen rund andere Sterne aus unserer Sonne. Die erste Exoplanet war in die Schweiz von Schweizer Wissenschaftler entdeckt, von Michel Mayor und Didier Collot. Mhm. Und jetzt sind wir so weit, dass wir können regelmäßig die Masse von diesen Objekten messen, aber die Durchmesser ist schwieriger. Und Cheops macht dieses sogenannte Follow-up und versucht, die Durchmesser von diesen Planeten, von diesen Exoplaneten zu messen. Und dann können wir die Dichte ausrechnen. Und wenn wir wissen, was für eine Dichte ein Planet hat, dann können wir feststellen, ob das ein Gasplanet ist oder ein fester Planet. Und sogar wenn wir genau messen, mit der besonderen Technik, die wir benutzen, dann können wir auch vielleicht feststellen, ob diese feste Objekte, ob die eine Atmosphäre haben. Mhm. Und natürlich, das ist ein Schritt weiter.
Und Atmosphäre gleich Leben.
Ja, gleich ist eine groß gesagt, trotzdem ist es eine Möglichkeit, sagen wir das so.
Was ist denn so, wenn man das so sagen will, so der große Treiber in der Forschung? Also man kann ja nicht alles erforschen, man muss sich auf etwas fokussieren, auch aus Schweizer Sicht. Ist das immer am Schluss das Leben im All oder eher die Frage, woher kommen wir? Oder in welche Richtung gehen Sie? Was ist das Hauptthema Ihrer Forschung?
Ich glaube, das ist unterschiedlich zwischen den verschiedenen Wissenschaftlern, muss ich sagen. Die Suche nach Leben ist jetzt ein aktuelles Thema. So zum Beispiel, die Amerikaner wollen zum Europa, das ist ein Mond von Jupiter. Mhm. Und da gibt es Wasser unter einer Eisfläche. Und wir wollen da wissen, gibt es vielleicht da die Möglichkeit, kleine ein Zellbakterie da innerhalb von diesem Ozean. So, das ist eine Möglichkeit. Aber auch die, wir sind auch interessiert in, wie funktioniert das Universum. Mhm. Und das ist, so, es ist ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen.
Also es gibt noch viel zu forschen in nächster Zeit und wir haben ein Mail erhalten von einer Hörerin, die sagt, die heißt Selina Hitzler, kommt aus Liestal, Basel-Land und sie möchte wissen, macht Ihnen das nicht Angst, wenn Sie bemerken, trotz vielen Forschungen und so weiter, dass man immer noch sehr wenig weiß eigentlich über das Weltall?
Ja, das ist eine interessante Frage und ich würde Angst nicht benutzen.
Ja.
Auf die andere Seite, es ist spannend. Weil man hat viel zu entdecken über unser Universum. Aber eigentlich, wir müssen einfach Schritt für Schritt weitergehen.
Und man kann ja nicht anders.
Kann man nicht anders. Man macht da Vorschritte und langsam gewinnen wir was.
Noch ganz zwei kurze Fragen an meine Gäste hier im Studio. Guido Schwarz, Kurator von Ausstellungen und Gründer vom Swiss Space Museum, das ja in zwei Jahren aufgehen soll. Was möchtet ihr in Sachen Weltraum noch haben in eurer Sammlung? Was fehlt euch noch? Gibt es irgendein so ein Stück oder findet ihr, das muss ich unbedingt haben?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele. Da könnt ihr jetzt eine Riesenliste zitieren. Aber eine echte Raumkapsel, die geflogen ist, das ist sicher noch toll.
Also wenn jemand eine hat, melden.
Ja, einfach vorbeibringen. Also, aber ich habe auch Freude an kleinen Sachen. Ab und zu läuten mir Leute an oder schreiben mir ein Mail. Sie hätten noch ein paar alte Zeitungen, ob sie sollen ins Altpapier rühren. Also auch so Sachen sind toll.
Irgendetwas gibt es sicher immer noch zu entdecken für euch. Guido Schwarz und Nicolas Thomas, Leiter vom Physikalischen Institut der Universität Bern. Was möchten Sie noch entdecken im Weltall? Was wäre Ihr Höhenziel sozusagen?
Mein höchstes Ziel ist es ganz anders. Ich möchte zur Hölle gehen.
Oh.
Aha.
Das kommt überraschend.
Ja, da gibt es einen Jupiter-Mond. Mhm. Das heißt Io.
Io?
Io.
Mhm.
I.O., die Amerikaner sagen I.O., das ist der kurze Name im Weltraumforschung. Aber dieser Mond hat Vulkanismus, die Temperatur auf der Oberfläche ist manchmal bis zu 2000 Grad Celsius. Da gibt es Schwefeldioxid überall, gibt es kein Wasser. Das ist das einzige Gebiet im Sonnensystem, wo da gibt es kein Wasser.
Mhm.
Aber die physikalischen Prozesse auf diesem Objekt und die Wechselwirkung zwischen der Jupiter-Magnetosphäre und Jupiter selber sind so spannend. Und es hat absolut nichts zu tun mit Leben.
Ja, also es klingt nicht so romantisch, ja, aber offenbar aus wissenschaftlicher Sicht auch spannend.
Ja.
Vielen Dank Ihnen beiden für den Besuch da im Studio. Guido Schwarz und Nicolas Thomas hier im Treffpunkt rund um die kleine Schweiz im grossen Weltall. Schönen Tag euch beiden. Merci vielmals. Und wenn ihr findet, mal das Thema Weltraumforschung, das interessiert mich, das ist unglaublich spannend, dann empfehle ich euch Nacht der Forschung. Gibt es den Samstag an der Uni Bern? Dort geben unter anderem auch die Weltraumforscher Einblick in ihre Arbeit. Ein Link mit Informationen dazu gibt es auf srf1.ch unter dem heutigen Treffpunkt. Und dann könnt ihr dort genau auch nachhören in voller Länge. srf1.ch und von dort auf Treffpunkt.
Summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add.
Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love auf SRF 1. Und
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.